Herzlich willkommen bei Podboys. Heute freue ich mich sehr, Dr. Sebastian Neusser zu Gast zu haben. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Herr Neusser, Sie sind der neue Director bei Ketterer Kunst und waren lange Zeit bei der Galerie Michael Werner tätig. Studiert haben Sie in Köln und Ihre Promotion erfolgte 2010 ebenfalls dort. Dies zu dem Thema Die verborgene Präsenz des Künstlers, eine Motivtypologie, Salvador Dali, Joseph Beuys, Robert Morris und Vito Acconci. Schön, dass ich Sie heute hier begrüßen darf und mit Ihnen sprechen kann.
Vielen Dank, das freut mich sehr.
Sie kennen sich also im Kunstmarkt ziemlich gut aus und deswegen möchte ich heute auch den Fokus auf Beuys und sein Wirken bzw. Nachhallen auf und im Kunstmarkt richten. Die letzte Auktion bei Ketterer Kunst hatte ja einige Werke Joseph Beuys im Programm. Man sieht, die Faszination reißt nicht ab und Beuys Präsenz scheint, zumindest heute, gar nicht mal so verborgen zu sein. Bevor wir jedoch näher auf Beuys und den Kunstmarkt eingehen, möchte ich mit einer eher persönlichen Frage beginnen. Und zwar, was bedeutet Beuys oder sein Werk für Sie persönlich? Sie hatten sich in Ihrer Promotion mit ihm sicher schon näher beschäftigt. Gibt es da eine besondere Verbindung, ein Erlebnis oder ähnliches, was Sie mit Joseph Beuys oder seinem Werk assoziieren?
Die gibt es fraglos. Ich habe vor einer halben Ewigkeit meinen ersten Tag an der Universität gehabt und habe also hauptsächlich bei Antje von Graebenitz studiert, die eine der führenden Beuys-Forscherinnen ist und auch schon seit langer Zeit war. Und Beuys ist immer wieder Thema geworden, ist immer aufgetaucht. Und ganz ehrlich gesagt ging es mir im ersten Semester so, wie es vielen Leuten geht. Ja, ganz viele Fragezeichen. Das hat mich teilweise berührt, teilweise angesprochen, teilweise irritiert. Und ich hatte von Beginn an eigentlich das Gefühl, dass ich dem näher kommen möchte. Mir fehlten allerdings die Werkzeuge und die Wege. So. Und als es dann sehr viel später, sehr viele Jahre später zu meiner Dissertation kam und bin ich zurückgekommen zu Beuys. Es ist nicht nur Beuys, aber Beuys mit seinen Inszenierungen der Abwesenheit in der Filzrolle und war, würde ich mal sagen, ein Initiator irgendwie für diese Arbeit.
Sehr interessant. Dankeschön. Ja, viele Menschen haben wahrscheinlich dieser Tage oder eher dieses Jahr 2021 die Chance, Joseph Beuys und sein Werk besser oder überhaupt mal richtig kennenzulernen. Und man kommt um diesen Künstler gefühlt nicht drumherum. Deswegen frage ich mich auch, ob Sie in Ihrem Metier einen erneuten Run auf die Werke und auf die Ideen Joseph Beuys merken, gerade halt in diesem Kunstmarktkontext. In der letzten Auktion, ich hatte es ja schon angesprochen, konnte man einige Werke von Beuys entdecken. Nachfrage schafft Angebot. Wie sieht es da gerade aus?
Natürlich ist das sogenannte Beuys-Jahr hat eine gesteigerte Aufmerksamkeit gebracht und die Werke erzielen ihre Preise. Es wäre aber, glaube ich, wenn man sich den Gesamtkunstmarkt anschaut und die gesamte Preisentwicklung auch für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, verfehlt zu sagen, dass das irgendwie der Markt irgendwie explodiert. Und ja, das Beuys ist immer noch auch auf dem Markt hat was Elitäres. Ja? Das ist für eine breite Sammlerschicht ist es schwierig. Und ich sehe jetzt auch nicht aktuell, dass ich das so soll es sein, ja. Beuys ist das ja, das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Beuys hat ja niemals versucht, marktkonforme Arbeiten zu schaffen, die im Grunde genommen in jedem Wohnzimmer weltweit irgendwie ihren stillen und leisen Platz finden. Ja? Deswegen alles gut. Ich bin mittel- und langfristig fest davon überzeugt, dass Beuys seinen wichtigen Stellenwert in den Institutionen und auf dem Markt behalten wird. In welchem Maße das jetzt auch ökonomisch sich widerspiegeln wird, bleibt abzuwarten.
Ja, das knüpft wunderbar an die nächste Frage an, die ich mir zurechtgelegt hatte. Und zwar, Beuys ist teuer. Das hatten Sie jetzt schon selber gesagt. Und da werden dann auch wenige Leute widersprechen. Ich denke dann immer an diese kleine Eichenholzkiste, Intuition statt Kochbuch zum Beispiel. Die hat mal 8 D-Mark gekostet oder 4 Euro, wenn ich jetzt wie meine Großeltern umrechne. Und heute kostet sie ein paar tausend Euro, wenn man sie in einem guten Zustand kaufen möchte. Und das ist ein Malterpill mit 12.000 Auflagen. Und andere Werke spielen halt in einer ganz anderen Liga. Es zeigt halt auch ihre Auktion. Und ich frage mich dann nun dort, ob man nicht so einen Widerspruch entdecken muss oder kann. Denn die soziale Plastik ist ja ein Kernpunkt des Beuys'schen Spätwerks. Und die politische Ideologie, welche man darin bisweilen klar erkennen kann, kann man schon in einem Spannungsgefüge zu den heutigen Preisen der Beuys'schen Werke sehen. Und jetzt ganz pointiert, dreht sich Beuys nicht im Grab um bei diesen Preisen?
Das fraglos Politische im Werk von Beuys, ja, das würde ich mal sagen, das gehört halt auch das gehört zu einem Bereich, der häufig meiner Ansicht nach, ja, meine Meinung, völlig missverstanden wird. Ja. Beuys wird dann wird dann im konkret politischen Kontext gesehen. Ja. Also Beuys im konkret politischen Kontext zu sehen, natürlich diese Verbindung mit den Grünen und so, ja. Also wenn man einen politischen Kontext sehen kann, dann ist Beuys hatte sicherlich mit dem Parteiensystem offensichtlich, ja, weil er halt er sieht den Ausgangspunkt, aber das ist direkt wieder auf einer ganz anderen Ebene, ja. Den sieht er im Individuum selber, in der Kraft selber, in dem, was man aus seinem Innen heraus, der innere Kern, ja, den es rauszuarbeiten gilt. Aber Beuys ist selber, wie Sie wissen, mit dem Bentley durch Düsseldorf gefahren, ja.
Ja.
Beuys Auftreten war natürlich war auch mitunter war auch wiederum wahnsinnig elitär, ja. Seine Praxis mit den Studierenden an der Kunstakademie war überhaupt nicht elitär. Beuys hatte auch natürlich eine Freude an Widersprüchlichkeit. So, Widersprüchlichkeit wiederum auch zu Irritation und zu Aktivierung der Menschen führt. Also zu sagen, Beuys hätte irgendein Problem damit, ob ein Werk jetzt heutzutage 6.000, 60.000, 600.000 oder 6 Millionen kostet, ich glaube, geht völlig, also ginge völlig am Kerninteresse von Beuys vorbei.
Ja, das kann ich gut verstehen und das spiegelt auch so ein bisschen das wider, was ich mittlerweile spüre. Je mehr man sich Beuys nähert, desto schwieriger wird es eigentlich, ihn zu fassen und dann auch ihn als gesamten Künstler quasi so zu verstehen, der dann ein Hauptwerk produziert hat. Es ist sehr schwierig und sehr komplex. Trotzdem möchte ich das Ganze nochmal so gedanklich ein bisschen weiterdrehen mit diesem Zitat, jeder Mensch ist ein Künstler. Sie haben das ja schon eingeführt, diese Aktivierung der Person, und dass dort der Kern herausgearbeitet wird. Ist es nicht ein Satz, der das Potenzial besitzt, ihr Metier zu bedrohen, wenn alles Kunst ist, was sich als Kunst begreift und was den Parametern der sozialen Plastik und dem erweiterten Kunstbegriff folgt und entspricht?
Im Grunde genommen hat das mit unserem Metier gar nichts zu tun. Ich meine, er hat einen prägnanten Satz bewusst gewählt und wusste natürlich, dass er eben auch irritiert und missverstanden wird. Ja? Deswegen hat er ihn so gewählt. Sonst würde er bis heute nicht mehr diskutiert werden. Hätte auch sagen können, jeder Mensch ist ein kreatives Wesen und vor allen Dingen nicht jeder Mensch, sondern auch jedes Tier das wäre nicht diskutiert worden, weil es niemand hätte sich daran gerieben, weil es das System Kunst nicht auf diese Art und Weise in Frage gestellt hätte zwischen Künstlern und Konsumenten und ja. Aber das, was, wie Sie ja wissen, was Beuys im Grunde damit sagen wollte, bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene, sondern es geht um die Frage, wie das Verhältnis von Ratio und Intuition ist, auf ein Missverhältnis, das aus Beuys Sicht die gesamte Gesellschaft, ja, prägte. Und der Aufruf, durch die eigene Kreativität auch im gewissen Sinne, da ging es ihm ja auch drum, um Krisensituationen, um Reinigungsprozesse, ja, sich selber zu aktivieren, um das Gleichgewicht auf einer anderen Ebene wieder zu harmonisieren. Ja, es ging offensichtlich nicht um künstlerische Praxis wie Zeichnen, Malen, Bildhauerei, die Beuys jetzt notwendigerweise jedem Menschen da zugeschrieben hätte, ne?
Ja, das ist schwierig zu trennen, denke ich, für viele Leute, dass das halt nicht so diesen objekthaften Charakter besitzt, sondern eher ja, das Auffordern zur politischen Teilhabe, zur Einflussnahme auf Umstände in der Gesellschaft auch bedingt und fordert von jedem Individuum und diese Aktivierung halt anstrebt. Nun nochmal zum Kunstmarkt und Beuys. Es ist ja dann schon so, dass er auch in den Performances und in den objekthaften Werken ja Kunstwerke, Produkte geschaffen hat, die dann auch gehandelt werden konnten. Und zu Beginn seiner Karriere waren ja gewisse Aktionen, Werke generell überwiegend performativ. Und aus diesen Performances wurden dann Fragmente festgehalten, Stoffe, Requisiten, Materialien. Und so fand halt die Überführung vom Ephemeren zum Persistenten statt. Und jetzt nun die Frage, weil das wird ja auch gehandelt, diese Überbleibsel, diese Fragmente, ob Sie dort einen qualitativen Unterschied sehen zwischen den Werken Beuys, die explizit objekthaft geschaffen wurden, und den Fragmenten der Performances.
Im Grunde nicht, weil diese ganzen Objekte und diese ganzen Arbeiten, die Beuys geschaffen haben, ja, die sind ja alle, ist ja auch vielfach in der Literatur gemacht haben, die sind alle im Grunde dekodierbar. Ja? Das ist eine ganz feste Symbolsprache, die lässt sich übersetzen. Und die wurde in diesen Performances wurden die in ein Spannungsverhältnis gesetzt. Ja? Das ist aber ein exemplarisches Spannungsverhältnis. Und wenn Sie jetzt dieses Filzobjekt in dieser, das sind ja, also nochmal, um anders anzusetzen, ja, diese Symbole, ja, da geht es ja um die Intuition und um direktes Verständnis, die sind erstmal aus der Zeit heraus von Beuys zu verstehen. Und ich unterstelle, wenn man nicht ein Übermaß an Ratio daran geht, sondern die Intuition, dann sind Fett, Filz, Wachs, all diese, ja, Schwefel, das sind Dinge, die direkt in dieser Zeit, heute wären es andere Symbole, heute würde Beuys auch andere Symbole wählen, ja, aber diese Materialien, die sind im gewissen Maße zugänglich gewesen für die Leute, ja. Wenn man nicht den Anspruch hatte, was es überhaupt nicht das Ziel war, es im Vollen und Ganzen zu 100% rational zu entschlüsseln, ja? Sondern so einen emotionalen Zugang dazu zu finden. Und die sind bei den Performances, sind die in ein Spannungsverhältnis gesetzt worden. Ja? Die sind aber dann auch in anderen Performances, die sind ja wieder aufgetaucht. Beuys hat das ja selber, das Setzkastenprinzip. Dann ist dieses Objekt, was 12 Jahre vorher irgendwo bei einer Performance in der Ecke stand, ist in einer anderen Funktion mit der gleichen Symbolbedeutung wieder eingesetzt worden. Und allein aus dieser Praxis des Wiederverwendens und des Neuzusammensetzens zeigt sich, dass im Grunde jedes dieser Elemente einzeln für sich zwar natürlich eine andere Strahlkraft hat, ja, und andere Dinge aktivieren kann, ja, aber natürlich auch als Einzelobjekt funktioniert. So.
Das finde ich sehr spannend, dass Sie das jetzt so ja doch sehr gut erklärt haben, weil das stellt, finde ich, viele Leute immer wieder vor Herausforderungen, das zu fassen quasi, dass dann dort eine Ratio quasi eintritt, dass das alles verbunden wird miteinander und dass er das dann auch im Nachhinein verknüpft, künstlich dann auch schafft, dass das halt so feste Zeichen und Symbole werden, die dekodierbar sind und dass es dann zu einem großen Gesamtwerk wird. Ich finde, das ist so das Besondere an dem Beuys'schen Werk. Und wie ist das Bewusstsein Ihrer Käufer in diesem Gesichtspunkt? Also,
Wie bei jeder anderen Künstlerin, bei jedem anderen Künstlern, so mannigfaltig und verschieden wie die Käuferinnen und Käufer. Ja? Es gibt Sammlungen, die seit Jahren und Jahrzehnten mit Beuys involviert sind, die teilweise ein tiefes Verständnis von Beuys haben und da professionell oder halbprofessionell an einer Repräsentation des Werks von Beuys in ihrer Sammlung arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es genauso Leute, und das hat genau die gleiche Berechtigung, ja, die das einzelne Objekt, die einzelne Edition im Grunde ohne ein größeres Verständnis. Und das ist gar nicht schlimm, ja. Einfach nur, weil sie sich aus welchem Grund auch immer angesprochen oder auch irritiert oder auch basierend auf einem Unverständnis, ja. Aber es ist ja kein, die kaufen es ja dann nicht, weil es ein interesseloses Unverständnis ist, sondern so wie bei mir im ersten Semester ein Missverständnis oder Unverständnis, das triggert, ja, das und deswegen gibt es alles, das unter Strauß halt, ne?
Natürlich. Wenn Sie jetzt schon sagen, dass da unterschiedliche, ja, also so ein ganz bunter Strauß vorhanden ist, dann frage ich mich natürlich auch, wie die einzelnen Käuferinnen und Käufer, aber auch Sie im Kunstmarkt oder beziehungsweise auf der Seite des Anbieters mit der Materialität umgehen. Also, wir haben jetzt recht intensiv über diese Marktposition des Beuys'schen Werks gesprochen und das Verhältnis von Beuys Kunstmarkt, von Beuys und Kunstmarkt. Um die Werke aber auch längere Zeit in einem solchen Zustand anbieten zu können, wie Sie es jetzt nun tun, bedarf es ja gewiss einer bestimmten Pflege. Ich denke ja jetzt besonders halt an Fett oder auch an dieses Erdobjekt, Tarka-Turm von 1975, was jetzt in der letzten Auktion Ihres Hauses für rund 90.000 Euro den Besitzer gewechselt hat. Dieser Erdhaufen sieht jetzt auf dem Foto nicht sehr stabil aus und Beuys arbeitete ja des Öfteren mit deutlich vergänglicheren Materialien als die klassische Leinwand. Und deswegen frage ich mich dann auch, welche Herausforderungen bringen die Beuys'schen Werke mit sich, besonders im Hinblick auf die Materialität für Sie, als auch dann aber in der Werkpflege bei dem Käufer?
Im Grunde genommen sehe ich da nicht mehr oder weniger Probleme als bei vielen anderen Werken. Ja? Der Erdhaufen ist jetzt schon recht lange Erdhaufen. Der ist offensichtlich in sich stabil. Dass Beuys natürlich überhaupt kein Problem daran gesehen hätte, wenn es geht ja nicht darum, ob bei diesem Erdhaufen zwei Krümel links oder rechts sich um 3 Zentimeter bewegen. Selbst wenn dies passieren würde, würde es in dieser an der Arbeit an sich aber auch rein gar nichts ändern. Ja? Die Frage, dasselbe gilt fürs Fett, das ist ja auch schon lange haltbar. Ja? Wie das sich verhält, wenn wir 200 Jahre weitersehen, ja? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen aber auch bei vielen Arbeiten auf Papier nicht sagen. Das kann ich Ihnen bei vielen anderen Materialien nicht sagen. Ich kann Ihnen auch bei den Frevel nicht sagen, ob wir dann zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie eine Röhre haben. Bei Videos kann ich Ihnen das sowieso nicht sagen, ob das im Grunde genommen zwar natürlich immer übertragbar auf andere Medien ist, aber dann ja auch durch seine Medialität Teile des Ursprungs entkoppelt werden. Ja? Also ich sehe da bei Beuys im Einzelfall unter Umständen, aber im Grunde genommen keine andere problematische Sachlage als bei vielen, vielen anderen Künstlern.
Das ist interessant, weil Das hätte ich irgendwie anders erwartet, dass es dann doch eine sehr große Herausforderung ist, das alles so zu konservieren und dann auch ja, längerfristig ja, auch handelbar zu machen. Und ja, es ist halt dann untypisch, ne, wenn man denkt, es ist Fett, was dann dort auf dem Stuhl liegt und es ist dann keine Leinwand, die dann dort vorhanden ist und gut konserviert an der Wand hängt in perfekt klimatisierten Räumen.
Ja, also verstehen wir nicht falsch, aber das bringt die Sache ohnehin mit sich. Jemand, der jetzt beispielsweise ein Fettobjekt von Beuys kauft, ja, der ist sowieso, wenn er das denn tut, ohnehin so viele Schritte weiter, dass ihm schon klar ist, das würde sowieso nicht dazu kommen, dass man dieses Fettobjekt vielleicht über die Heizung ans Fenster stellt, ja, weil es gerade der Platz ist, den man sich ausgesucht hat für das nächste Objekt, das man kauft. Ja. Das sind Leute, die so etwas kaufen, sind sich der Problematiken natürlich bewusst, die suchen halt einen Platz, der geeigneter dafür ist. Oder wenn es Institutionen sind, dann ist die Klimatisierung sowieso ohnehin da. Also, das ist alles Dinge, mit denen man umgehen muss, aber kein übermäßiges Problem aus meiner Sicht.
Okay. Ja, wir haben gerade schon kurz über die Zukunft quasi gesprochen und damit kommen wir auch zur letzten Frage. Und ich möchte mit Ihnen halt nochmal einen kurzen Blick auf die Zukunft des Beuys'schen Œuvres richten. Beuys war zu seiner Schaffenszeit teilweise stark umstritten und polarisierend. Heute empfinde ich das persönlich doch anders. Es herrscht einfach mehr Einhelligkeit über das Werk und den Künstler Beuys. Wie aktuell ist Beuys heute noch, beziehungsweise wie sehr können seine Ideen und Theorien heute noch polarisieren und auch etwas bewegen? Frage ich Sie nun und bitte Sie um eine ganz subjektive Einschätzung.
Also, dass Beuys polarisiert seine Arbeiten, würde ich mal sagen, das ist, wenn man jetzt mal die Institution rausnimmt, in dem natürlich kanonisch da eine Meinung gefestigt wurde. Ja? Und wenn man irgendwie, sag mal, wenn Sie jetzt in eine Beuys-Ausstellung gehen und Sie schauen sich das an und sprechen mit Leuten, es dauert keine 30 Sekunden, bis nicht jemand in die Ecke kommt, der sich dafür berufen fühlt, Ihnen zum tausendsten Mal zu sagen, dass Beuys ja alles Quatsch ist und dass das jeder selber kann und dieses und jenes. Ja, bedeutet das, dass etwas polarisiert? Im Grunde genommen bedeutet das das nicht. Das bedeutet, dass Leute vor den Werken stehen, die mit ihrer eigenen Unsicherheit, mit ihrem eigenen Unverständnis, die versuchen es rational zu fassen. Sie schaffen es nicht, dann werden sie unsicher und dann müssen sie der Fluchtweg ist in Opposition zu gehen. Ja? Denn wenn ich das nicht verstehe, muss es ja schlecht sein. Das ist der naheliegende Weg, weil sonst läge das Problem ja bei mir selber halt. So.
Ja, aber daran kann man ja auch noch so etwas sehen, dass das Werk noch funktioniert. Also, dass es genau noch das macht, was auch schon früher funktioniert hat und dass es dann in gewisser Weise auch aktiviert.
Ja, in einem sehr oberflächlichen ersten Schritt. Ja? Also es irritiert, die Leute verstehen, Beuys ist Kanon, Beuys ist groß, Beuys ist 20. Jahrhundert und unantastbar. Und dann gibt es, da gibt es so ein kurzes Angstbeißen, ja, bei den Leuten, weil sie das Gefühl haben, da gibt es etwas und ich bin nicht Teil davon, weil ich es nicht verstehe, weil ich keinen Zugang habe. Und das will niemand. Niemand, alle, wir möchten immer Teil von allem sein. Ne? Aber kann Beuys, wenn es darum geht, irgendwie, jeder Mensch ist ein Künstler, kann Beuys tatsächlich in dem Missverhältnis, ist das Missverhältnis zwischen Ratio und Intuition, hat sich das geändert? Ich glaube nicht, dass es sich im Sinne von Beuys positiv geändert hat. Das ist ja die Frage, schafft bei einer jüngeren Generation, die jetzt ins Museum gehen und Beuys ist ja auch nicht mehr da, die Interaktion während der Performance ist auch gar nicht mehr möglich halt, ne? Schaffen diese Objekte und diese Relikte schaffen, wie es Leute im von Beuys gewünschten Richtung zu bewegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da muss, es ist halt immer sehr viel Kontext und sehr viel Wissen, dass ich mir vor allen Dingen, wenn ich die Einzelobjekte habe, dass ich mir aneignen muss, um ein wenig in diese Beuys-Welt eintauchen zu können.
Ja, vielen Dank für diese lustmachende, aber auch herausfordernde Antwort auf die Zukunft des Beuys'schen Spätwerks. Das heißt, man muss sich vorbereiten, wenn man in die aktuellen Galerien bzw. Ausstellungen geht und nicht blind drauf loslaufen, damit man sich nicht
Man darf
alles.
nicht nur konsumieren.
Genau.
Das ist der Punkt, sonst geht man vorbei. Ja.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende sowie anregende Gespräch. Ich freue mich sehr darüber. Lieber Herr Neusser, kommen Sie noch gut durch das Beuys-Jahr 2021 und ich sage
Vielen
nochmal
Dank.
Danke und Tschüss. Das
Sehr
war
gerne.
Pott Beuys.